Ja, guten Abend, ganz herzlich willkommen zu unserem heutigen Auditorium. Es geht um Ikonen, also diese ganz alte kirchliche Kunst, nicht das eigentlich Unsichtbare sichtbar zu machen. Es gab im ersten Jahrtausend einen großen Streit, den Ikonoklasmus, also beinahe wäre das Ikonenmalen gerade im Osten verboten worden. Also es hat da große theologische Diskussionen gegeben. Kann man das, was da dargestellt wird, überhaupt darstellen? Darf man das? Sind wir überhaupt dazu berechtigt? Die Überzeugung hat sich durchgesetzt, dass das eben durchaus möglich ist. Und die Ikonen erzählen da ihre ganz eigene Geschichte. Es sind eigentlich, wenn ich das so sagen darf, gar keine echten Bilder, so wie wir sie vielleicht im Westen verstehen, sondern es scheint eigentlich mehr, wenn ich das richtig weiß, eigentlich mehr so der östlich-griechische Begriff durch, dass das Dargestellte dessen, an was man an sich erinnert, eigentlich sozusagen die erste Wirklichkeit darstellt. Es ist sozusagen, es geht mehr um das Prinzip der Dinge, weniger um dessen Ausgestaltung. Deswegen auch die Zurücknahme, die Strenge in der Form. Die, im Grunde ist es fast schon ein Alphabet, das man beherrschen muss, das man können muss. Es ist eigentlich das gemalte Wort Gottes. Also es geht gar nicht so sehr um Ausdruck, Leidenschaft, Ekstase, all das, was wir mit Bildern eigentlich verbinden, sondern es ist wirklich eigentlich gemaltes Wort. Jedenfalls, also ich nehme zumindest keinen Widerspruch von unserem Experten wahr, keinen heftigen Protest, also gehe ich mir davon aus, dass das ungefähr stimmt. Ich darf ihn dann auch gleich vorstellen, das ist der Frater Karl Pemsel vom Deutschen Orden. Er beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Ikonen, hat davon noch sehr viele gesammelt, er hat einige mitgebracht, die hinten ausliegen, die sich die meisten vielleicht schon angeschaut haben. Er wird uns jetzt den Hintergrund erklären und uns ein bisschen in die Welt, in den theoretischen Hintergrund der Ikonen einführen. Also die hat mich auch gebeten, gar nicht jetzt groß was zu ihm selbst zu sagen, weil die Ikonen sollen ja eigentlich sagen für sich sprechen, der Ikonenmaler, aber auch der Ikonenreferent tritt ganz hinter der Ikone zurück und darauf freuen wir uns jetzt auf Frater Karl, der uns jetzt das erklären wird. Vielen Dank.
Ja, ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass ich hier im Auditorium einmal als Referent sein darf. Ich möchte dem Pater Placidus herzlich danken für die freundliche Begrüßung und Einführung und möchte gleich in medias res gehen mit Ihnen in das Thema, das wir heute haben. Ikonen, Entstehung, Bedeutung und ihr Platz in der ostkirchlichen Liturgie und Kirche. Ja, ich freue mich also, dass ich mit Ihnen heute hier über dieses vielseitige und interessante Thema sprechen darf. Und ich hoffe, dass es mir gelingen wird, Ihnen in der Kürze der Zeit ein wenig die Liebe zu den Ikonen zu entflammen, beziehungsweise den Zugang zu ihnen aufzuschließen. Ikonen spielen in der Ostkirche eine eminent wichtige Rolle. Dass es sich nicht nur lohnt, sich mit ihnen zu befassen, sondern dass es sogar unumgänglich ist. Ostkirche ohne Ikonen ist nicht denkbar. Und wohl auch für uns im Westen ein ganz großes Manko. Ein Artus-Mönch sagte einmal zu mir auf meine Frage, was eigentlich der Unterschied zwischen unseren beiden Kirchen wäre. Ihr habt keine Ikonen. So möchte ich Ihnen heute ein wenig über Ikonen erzählen, damit es leichter fällt, sie zu verstehen und vielleicht selber zu schätzen und für uns nüchterne Westler zu entdecken. Ich bin sicher, dass alle, die hier sitzen, Ikonen kennen, mit dem Begriff etwas anzufangen wissen. Aber sie sachgerecht zu verstehen, ist schwerer, als man zunächst denken mag. Ikonen sind mit der Geschichte der ostkirchlichen Liturgie und Kunst aufs Engste verbunden und gehören ins Zentrum ostkirchlichen Lebens. Mit meinem Beitrag heute Abend möchte ich Ihnen die Ikone näher bringen und auch eine Brücke schlagen über den Graben, der zwischen den Kirchen des Ostens und Westens entstanden ist. Die Ikone ist in erster Linie Kultgegenstand, nicht Kunstgegenstand. Sie ist die Bilderschrift der orthodoxen Glaubenslehre, sozusagen das Evangelium in Farbe. Daher spricht man fachmännisch vom Ikonenschreiben, nicht Malen. Ein unangemessener Umgang unsererseits mit den Ikonen ist von großer, ein angemessener Umgang unsererseits mit den Ikonen ist von großer ökumenischer Bedeutung. Indem wir uns mit der Ostkirche befassen, rücken wir ihr schon näher. Wie sagte doch der unvergessene Patriarch Athenagoras von Konstantinopel: Bevor man die Geschwister lieben kann, muss man sie erst einmal kennen. Und im Befassen mit den Ikonen lernen wir die Ostkirche schon ein gutes Stück kennen. Vor wenigen Jahrzehnten konnte im Westen nur Kunsthistoriker und Theologen mit dem Wort Ikone etwas verbinden. Das hat sich inzwischen total geändert, sei es durch die vielen Reisen, die uns in den Osten nun möglich sind, durch Bildbände, durch die Anwesenheit vieler Orthodoxer in unserem Land und deren Kirchen bei uns, aber auch durch den Verkauf von Ikonen aus östlichen Ländern, deren Armut sie leider dazu zwingt, sowie durch viele Ikonenmalkurse, die überall angeboten werden, durch Ikonenkalender und Karten. Aber die Ikone selbst bleibt uns westlichen Christen oft noch fremd. Sie ist heute noch charakteristisch für die Theologie und Frömmigkeit der Ostkirche. Warum ist das so? Die Antwort liegt in der Geschichte. Die Kirchen des Ostens und Westens hatten seit mehr als 1000 Jahren wenig Berührung miteinander. Nicht erst seit 1054, dem als Spaltung unserer Kirchen genannten Datum. Es begann mit Kaiser Konstantin, dem Alleinherrscher über beide Teile des Römischen Reiches. Er baute Byzanz zur Hauptstadt des Gesamtreiches aus und verstand es als zweites, als neues Rom. Mehr als 1000 Jahre blieb es Zentrum des religiösen und kulturellen Lebens des Ostens. 395 zerfiel nach dem Tod von Kaiser Theodosius I. das Römische Reich in zwei Teile. Der Bischof von Rom gewann an Bedeutung, die germanischen Stämme konnten für die lateinische Kirche gewonnen werden. Das christliche Abendland entstand. Im Osten drängten slawische Stämme in den Machtbereich von Byzanz. Im 9. Jahrhundert wurden sie von den beiden Brüdern Cyril und Method aus Thessaloniki missioniert und erhielten die slawische Kirchensprache statt der sonst üblichen lateinischen, sowie das heute noch Cyrillisch genannte Alphabet. Nun entbrannte ein Streit zwischen Rom und Byzanz über die Machtansprüche an den Slawen. Cyril wurde nach Rom zitiert und musste sich rechtfertigen, dass er statt der lateinischen die slawische Sprache in der Liturgie benutzte. Er stirbt 869 in Rom und wird in San Clemente nahe beim Kolosseum beigesetzt. Method wird vom Papst zum Bischof geweiht und zu weiterer Mission animiert. Er geht nach Mähren, wo er 885 in Vellerat stirbt und im späteren Zisterzienserkloster begraben wird. Die Sprachgrenze zwischen dem lateinischen Westen und griechischen Osten wird durch das Zyrillisch geschriebene Kirchenslawisch noch schärfer gezogen. 1054 kommt es zum endgültigen Bruch zwischen Byzanz und Rom, der ja bis heute leider andauert, trotz vieler Versuche, gerade des vergangenen Papstes, der vorgestern selig gesprochen wurde, wie auch des heutigen Papstes, die Einheit wiederherzustellen. Das Byzantinische Reich erliegt 1453 durch den Fall von Byzanz im Ansturm der islamischen Türken. Die orthodoxe Kirche findet ihren neuen Mittelpunkt 1492 in Moskau, dem dritten und, wie man es nennt, letzten Rom. Also ein viertes wird es nicht mehr geben. So haben sich in den Jahrhunderten in geografisch und sprachlich getrennten Bereichen zwei unterschiedliche Kulturen und Frömmigkeitsformen herauskristallisiert, zwischen denen Kommunikation immer seltener und gegenseitiges Verständnis immer schwerer wurden. Diesen historischen Hintergrund muss man kennen, will man Ikonen wirklich verstehen. Und nun zur Entwicklung der Ikonen. Als der syrische König Abgar V. von Edessa am Euphrat, er regierte von 9 bis 46, schwer krank war, schickte er Ananias zu Jesus und bat ihn in einem Brief um Genesung. Jesus drückte sein Antlitz in ein Tuch und ließ es ihm senden. Der König genas vom Aussatz und hielt das Bild in Ehren, weil es wundertätig für ihn war. Jahrhundertelang wurde es in Syrien verehrt und wurde in der Kirche in einem goldenen Schrein aufbewahrt. An Festen holte man es heraus und alle spürten seine Kraft und begriffen dies als ein Mysterium. Während der Regierungszeit des Kaisers Konstantin VII. Porphyrogenitos wurde es am 16. August 944 nach Byzanz gebracht, wo man seither an diesem Tag sein Fest begann. Während der Okkupation von Byzanz brachten es 1204 Kreuzfahrer nach Venedig, wo es beim Untergang des Schiffes mit in den Fluten des Marmara-Meeres verloren ging. Diese Überlieferung prägte die Orthodoxen so, dass die Geschichte sogar ins Ikonenweihegebet einging. Da heißt es, den Umriss seines allreinen Bildes zeichnete Christus durch Anlegen eines Tuches an sein allheiliges Antlitz und übersandte es dem Abgar, Fürst von Edessa, und diesen heilte er so von der Krankheit und allen gläubig dorthin kommenden und des Verehrenden gab er unzählige Heilungen und viele wunderbare Wohltaten. Um das Jahr 560 fand die Frau Camulia aus Kappadokien ein auf Leinwand gemaltes Christusbild, das dann viele Wunder wirkte und ebenfalls nach Byzanz gelangte, wo es im Bilderstreit zwischen 726 und 843 verloren ging. Die dritte Legende ist die Ihnen allen sicher bekannte von Veronika, die Jesus auf dem Kreuzweg das Schweißtuch reichte, in das er zum Dank dann sein wahres Antlitz, Vera Icona, einprägte. Diese drei Christusbilder gelten als Urikonen und waren acheiropoietai, nicht von Menschenhand gemalt. Auch die Marienikonen gehen auf ein Urbild zurück. Der Evangelist Lukas schuf ein Bild von ihr, das jahrhundertelang in Jerusalem blieb, bis die Kaiserin Eudokia, sie war die Gattin von Theodosius II., der von 408 bis 50 regierte, es nach Byzanz brachte und ihrer Schwägerin Pulcheria schenkte, wo es sehr verehrt wurde. An Festtagen wurde es durch die Straßen getragen. Es ging verloren, als Konstantinopel in türkische Hände fiel. Die Ikonenmalerei kam im 4. Jahrhundert in Byzanz auf und nahm rasch an Umfang zu. Bei Augustinus finden sich Aussagen, dass es im 4. Jahrhundert Ikonenverehrung gab. Ebenso gibt es Überlieferungen, dass Kaiser Konstantin im Forum Romanum in Rom Ikonen aufstellen ließ. So gehörten sie im 6. Jahrhundert nicht nur zum kirchlichen Leben der Liturgie, sondern auch zum alltäglichen Leben. Man fand sie auf öffentlichen Plätzen, an Toren, in den Häusern. Man brachte sie zu Kranken, ließ diese davor schlafen, während die Verwandten um Heilung beteten. Man stellte sie bei Vertragsabschlüssen auf, bei Gerichtsverhandlungen und sie zogen mit Soldaten ins Feld. Man stellte sie in die Werkstatt, an den Arbeitsplatz, in Läden. Ikonen wurden Bestandteil jeden Hauses. Sie wurden mit Blumen geschmückt, mit Weihrauch beräuchert und es werden Öllampen oder Kerzen davor entzündet. Ausdruck der Ehrfurcht und des Glaubens. Die gebräuchlichste und intensivste Art der Verehrung ist der Kuss. Bei der Berührung mit dem Mund ging etwas von der Kraft und dem Wesen der dargestellten Heiligen auf den Küssenden über. Tiefe Verneigung, das Niederfallen auf den Boden mit der Berührung durch die Stirn sind heute noch üblich. In einigen slawischen Ländern, zum Beispiel in Serbien, wählt jede Familie ihren Heiligen als Schutzpatron. Am Festtag dieses Heiligen kommt der Priester in die Wohnung, es werden Riten abgehalten, Gäste eingeladen und bewirtet. Früher wurde jedes gemalte Bild Ikone genannt. Später nur mehr diejenigen religiösen Bilder, die man tragen konnte. Prozessionen mit Ikonen spielen in der Ostkirche heute noch eine große Rolle. Die ersten erhaltenen Ikonen sind aus dem 6. Jahrhundert und befinden sich zum Teil im Kiewer Museum. Sie sind keine realistische antike Porträts mehr, sondern idealisierte Gedenkbilder, die Ehrfurcht erwecken und Beispiele christlicher Frömmigkeit sein sollen. Christus selbst wurde selten gemalt wegen des alttestamentarischen Verbots, du sollst dir von deinem Gott kein Bildnis machen. Exodus 20, 4-5. Eine der frühesten Christus-Ikonen befindet sich im Lateran in der Privatkapelle der Päpste. Eine sehr bekannte Ikone ist Christus mit dem Märtyrer Menas aus dem 6. Jahrhundert im Louvre zu Paris. Die kostbarste Sammlung hat das Katharinenkloster auf Sinai. Sie besitzen 12 Ikonen vom 6. und 7. Jahrhundert. Auch eine des heiligen Petrus von einem Ikonograph aus Alexandria im 7. Jahrhundert. Sie ist Beispiel des byzantinischen Ideals des durchgeistigten und würdevollen christlichen Heiligen. Die Geschichte der wissenschaftlichen Behandlung der Ikonen ist recht kurz. Mitte des 19. Jahrhunderts bemühte sich darum der russische Archäologe Metropolit Porphyry Uspensky von Kiew. Er war im Katharinenkloster und nahm 4 Ikonen der großen Sammlung alter Ikonen mit nach Kiew und begründete damit das erste Ikonenmuseum. Dieses wurde von unschätzbarer Bedeutung für die Erforschung der Ikonographie. Seit dem Konzil von Chalkedon 451 begann die Verehrung der Gottesmutter sich zu verbreiten. Da entstanden auch viele Ikonen. Von frühen Gottesmutter-Ikonen bis zum 8. Jahrhundert blieben nur ganz wenige erhalten. Sie befinden sich im Katharinenkloster, in Kiew, in Rom, zum Beispiel im Pantheon, wohin sie 609 gebracht wurde, als der römische Tempel für alle Götter in eine Marienkirche umgewandelt wurde. Sie ist vermutlich Kopie einer Ikone aus Konstantinopel. Auch die Gottesmutter-Ikone von Araceli stammt aus dem 6. Jahrhundert. Die Bürger des römischen und byzantinischen Reiches nahmen jahrhundertelang, umgeben von der reichen künstlerischen Tradition der Antike, mit Begeisterung die Ikonen auf. Mit ihrer Hilfe begriffen sie die Heiligkeit viel leichter. Sie war dadurch verständlicher und näher, greifbar wurde sie begreifbar. Die Verbreitung der Ikonen wurde von großen Heiligen gefördert, zum Beispiel Basilius dem Großen, Gregor von Nazianz und besonders Johannes Chrysostomus. Zur Vermehrung der Ikonenverehrung trugen auch die Wallfahrten nach Rom, Syrien, Jerusalem, Bethlehem zum Katharinenkloster bei. Den Antrieb zu solchen Wallfahrten gab Kaiserin Helena, Mutter von Konstantin dem Großen. Sie identifizierte im 4. Jahrhundert viele Orte aus dem Leben Jesu und fand auch sein Kreuz auf. Man errichtete Kirchen und Klöster und die Mönche begannen Reliquien und Ikonen zu verkaufen zu ihrem Lebensunterhalt. Zum Beispiel bei der Grabeskirche in Jerusalem, die von Konstantin dem Großen erbaut wurde. Leider uferte es mancherorts auch aus, dass solche Mönche zu unerhörtem Reichtum dadurch kamen. In dieser Folge begann Kaiser Leo III. Einen unerbittlichen Kampf gegen jegliche Ikonen und die Verehrung von ihnen, den Ikonoklasmus. In diesem Kampf, der fast 100 Jahre dauerte, wurden fast alle Ikonen vernichtet. Es gibt aus dieser Zeit einige wunderschöne Legenden, wie Ikonen gerettet wurden, indem man sie dem Meer übergab oder sein Leben für die Rettung der Ikonen einsetzte. Zum Beispiel die Porta Itissa im Athos-Kloster Iviron oder die Tricherusa des heiligen Johannes Damascenus im Athos-Kloster Hilandar. Diese Porta Itissa übrigens hat man in einem Brunnen versenkt, dass sie nicht gefunden wird, und zur Verehrung hat man eine Öllampe mit hinuntergelassen. Und als man sie dann nach fast 100 Jahren wieder herausholte, brannte noch die Öllampe. Und die zweite Geschichte von Johannes Chrysostomus, von Johannes Damascenus, falls Sie die nicht kennen, er ist auch von einem Soldat aufgesucht worden, der im Auftrag des Kaisers Leo seine Ikone zerstören sollte, und weil er sie so lieb gewonnen hat, hat er sie ganz nah an sich gedrückt, und der Soldat traute sich nicht richtig zuschlagen mit dem Schwert und hat dann die Hand von Johannes von Damaskus abgehackt. Und wie er das Unheil gesehen hat, ist er weggestürzt, und Johannes kniete sich nieder und betete zur Gottesmutter: Bitte lass doch meine Hand wieder anwachsen. Und die wuchs wieder an, und so ist auf dieser Ikone zur gleichen Zeit eine dritte Hand erschienen. Ich habe eine mit dabei, können Sie nachher sehen, dass Sie sich nicht wundern, dass der Maler nicht bis drei zählen kann, dass er da drei Hände gemalt hat. Also das sind wirklich ganz, ganz nette Legenden, die sehr viel aussagen über die Bedeutung und die große Ehrfurcht auch, die man Ikonen gegenüber gebracht hatte. Die römischen Päpste schlossen sich dann diesem Streit nicht an, so wie die byzantinischen Provinzen, die von Arabern besetzt waren. So wurden in Rom viele Ikonen gerettet, zum Beispiel die berühmte Gottesmutter Salus Populi Romani in Santa Maria Maggiore, das in Rom bis heute am meisten verehrte Bild der Gottesmutter. Der Kaiser konnte aber nicht verhindern, dass man es trotzdem wagte, neue Ikonen zu malen und zu verehren. Für diesen Ungehorsam wurden viele Ikonographen verstümmelt oder sogar hingerichtet. Nach mehr als 100-jährigem Widerstand errangen 843 unter Kaiserin Theodora die Ikonenverehrer den Sieg. Zur Feier dieses Ereignisses trug das Volk die Gottesmutter in einem Triumphzug durch die Straßen von Byzanz. Die Kirche hatte sanktioniert, dass Ikonen Träger göttlicher Macht und Gnade waren und durch sie die Gegenwart und Wirkungskraft der Heiligen sichtbar wurden. Ikonen sind also heilige Bilder und unterliegen festen Regeln, die sich aus dem Sinn und Ziel ableiten. Ikonenschreiben ist die höchste Stufe des Gebetes. Und so fasten heute noch die Malermönche, bevor sie beginnen. Und sie malen schweigend, oft auch kniend. Der Maler tritt hinter seinem Werk zurück. Ganz selten signiert er. So kennen wir auch nur ganz wenige Ikonographen mit Namen. Es geht einzig um den Inhalt der Botschaft, nicht um seinen eigenen Ruhm. Er ist nur Werkzeug, nicht seine Konzeption ist das Bild, sondern er gibt weiter, was Generationen vor ihm überliefert haben. Ikonen entstanden meistens in Klöstern oder bei Einsiedlern. In den Ländern des Ostens entwickelten sich viele Unterschiede und stilistische Erkennungsmerkmale. Im Unterschied zur profanen Malerei mussten die Ikonographen alle ihre Ikonen getreu dem Urbild nachmalen. Bis heute. Durch die Wiederholung wurde die Gnade des Prototyps auf die Kopie übertragen. Somit war auch sie heilig und geweiht. Im Moskauer Kirchenkalender finden sich 153 Festtage von Gottesmutter-Ikonen. 20 entstanden vor dem Jahr 1000, je 46 in den Zeiträumen 1000 bis 1500 sowie 1500 bis 1750 und 15 später als 1750. Bei Kanonisierung von neuen Heiligen wird jeweils ein Hymnograph ernannt, der dem neuen Heiligen den Hymnus dichten darf für sein jährliches Fest, und ein Ikonograph, der die Ikone des neuen Heiligen schreiben darf, die dann wiederum Vorbild für alle Nachbildungen ist. Um die volle Authentizität zu erreichen, muss der Name des Heiligen aufgeschrieben werden. Er muss auch den Titel tragen, zum Beispiel Märtyrer, Wundertäter, Mönch, oft in schwer lesbaren Abkürzungen. Der Ikonograph hatte wenig gestalterische Freiheiten, fast alles war genauestens vorgeschrieben, wie Gesten, Attribute, besonders Farben, die symbolische Deutungen haben. Alles hat seine Bedeutung und kann nur übernommen werden. So kristallisierten sich die verschiedenen Ikonentypen heraus. Heilige konnten eben nur in ganz bestimmter Weise dargestellt werden. Und trotzdem erstarrten diese Werke nicht in Gleichheit, sondern ließen stilgeschichtliche Entwicklungen zu und es konnten viele Meisterwerke entstehen. Im Westen kennt man diese Einschränkungen nicht. Man lässt dem Künstler seine Freiheit der Sicht und Darstellungsweise. Im Osten waren diese Vorschriften in Malhandbüchern festgeschrieben, wie zum Beispiel das Malhandbuch vom Berg Athos. Auch die Maltechnik war vorgeschrieben. Zuerst hatte man die Enkaustik angewendet. Man hat erhitzte, durch Wachs gebundene Mineralfarben mit einem Spachtel aufgetragen. Ab dem 8. Jahrhundert kam die Eye-Tempera-Malerei auf, die heute noch hauptsächlich praktiziert wird. Man malt mit Pulverfarben und Eigelb, das mit Bier oder Wein vermengt wird. Man malt auf nicht sehr harzhaltige Bretter, wie Pinie, Nussbaum, Olive, Buche, Birke, Erle, Pappel oder Zeder. Die Ikonen sind durchweg hochformatig, wenige querformatig oder oval. Die Bretter müssen gut austrocknen, werden auf der Rückseite meist mit Querleisten versehen, den sogenannten Sponkis, gegen das Wölben der Bretter. Meist wird noch eine Vertiefung des mittleren Teiles geschaffen, der sogenannte Kovcek. Dann beginnt die Bearbeitung des Brettes für die Malerei. Die Oberfläche wird aufgeraut und mit Leim bestrichen. Meist wird dann ein Stück Leinwand aufgelegt. Sie soll eventuelle Risse der Bretter überdecken und beim Biegen des Brettes die Malerei nicht reißen lassen. Danach legt man verschiedene Kreideschichten auf. Es können bis zu 18 sein. Lässt dazwischen immer alles austrocknen. Bedenken Sie die Wartezeit. Daher bearbeitet man gleichzeitig meist mehrere Bretter nebeneinander. Und man schleift dann die Oberfläche glatt. Dann erst kann mit dem Malen begonnen werden. Mit den dunklen Farben zuerst, die langsam aufgehellt werden. Das Auflegen von Blattgold geschieht mit unterschiedlichen Techniken, die meist zu den Geheimnissen der Ikonenmaler gehören und nicht verraten werden. Ganz zum Schluss wird immer erst das Gesicht gemalt. Damit bekommt praktisch der Heilige sein Gesicht. Man kann ihn erkennen, wer er ist. Ja, er wird dadurch für den Orthodoxen gegenwärtig. Denn sie glauben an die Gegenwart des Heiligen, der auf dieser Ikone dargestellt wird. Daher auch die hohe Verehrung durch das Küssen, durch das Verneigen, das Niederfallen vor der Ikone. Eine Öl- und Lackschicht schützt abschließend die Ikone vor Weihrauch, Kerzenruß oder Staub. Ikonen, die eine besondere Verehrung genießen, werden oft auch erst später mit Silber oder Gold verziert. Sei es mit dem Nimbus, einem aufgenagelten Heiligenschein, oder durch ein Basma, ein Gehänge zum Beispiel um den Hals, meistens mit Perlen, oder durch den Teil- und Ganzüberzug, das sogenannte Oklat oder die Risa. Dabei bleiben nur die fleischlichen Teile frei, also Gesicht, Hände, wenn er keine Schuhe hat, Füße. So alles, was vom Heiligen sichtbar ist, darf man nicht überdecken. Auch Perlenbesatz oder Silberfiligranarbeit gibt es. Abschließend wird die Ikone durch einen Priester geweiht oder nur gesegnet. Bei einer richtigen Ikonenweihe muss sie erst 40 Tage in der Kirche sein, wo sie den Geruch von Kerzen und Weihrauch annehmen soll. Die Wundertätigkeit von Ikonen entstammt dem Glauben, dass sie als getreue Abbilder mit deren Gnade gesegnet sind. Eine Ikone ist für den Orthodoxen also nicht Bild, sondern Abbild des dargestellten Heiligen. Basilius der Große sagt, auch das Bild des Königs wird König genannt, und man spricht doch nicht von zwei Königen. Weder spaltet sich die Macht, noch zerteilt sich die Ehre. Denn wie die Herrschaft und die Macht über uns eins sind, so ist auch der Lobpreis ein einziger und nicht mehrfach, weil die Ehrung des Bildes auf das im Bild Dargestellte übergeht. Die Ehre des Abbildes geht auf das Urbild über. Urbild aber ist das, dem etwas nachgebildet, von dem ein Abbild gemacht wird. Zum Urbild trägt die Verehrung des Bildes empor. Darum lasst uns beharrlich verehren Christus, des Heilandes und aller heiligen Bilder. 1765 sagt der Moskauer Metropolit Platon Lewschin, die Verehrung, die wir vor Ikonen verrichten, heften wir nicht an die Ikone, das heißt an die Tafel, die Farben, den Beschlag oder die Kunst des Meisters, sondern beziehen sie auf die Person, die dargestellt. Die Ikone aber verehren wir durch liebevolle Annahme und durch Küssen. Indem ich vor der Ikone meines Heilandes mich verbeuge, gebe ich die Unterwerfung meines Geistes, den Glauben, mein Bitten und Vertrauen, ja sogar die Anbetung selbst dem einen Heiland, der in den Himmeln und überall ist. Vater Johann von Kronstadt schließlich sagte, Bilder oder Symbole sind eine Notwendigkeit der menschlichen Natur in unserem gegenwärtigen geistlich-sinnlichen Zustand. Sie erklären in sichtbarer Form viele Dinge der geistlichen Welt, welche wir ohne Bilder und Symbole nicht verstehen könnten. Einige Zeit wurden Ikonen zu Unrecht für eine starre und religiös enge Form der byzantinischen Kunst gehalten. Dieses Vorurteil übersieht die aus den Traditionen der Antike erwachsene Kraft der Ikonen. Ab dem 14. Jahrhundert, als sich Byzanz von den Lateinern befreit hatte und die Dynastie der Palaiologen an die Macht kam, begann im Reich ein Selbstbewusstsein, eine Sicherheit. Dies kommt auch in den Ikonen zum Ausdruck. Es ist das Bedürfnis nach Darstellung des vollen Lebens und humaneren menschlichen Beziehungen. Ikonen dieser Zeit strahlen eine feine Schönheit, die Gottesmutter subtile mütterliche Zärtlichkeit, zum Beispiel die Glykophilusa vom Athos-Kloster Philoseu. Glykos kennen Sie wahrscheinlich vom Glykol, süß. Phileo heißt lieben, die süß Liebende, weil sie ganz innig das Kind an ihre Wange schmiegt. Byzanz hatte über lange Zeit Aggressionen von außen standhalten müssen. Aus dieser Zeit stammen viele Ikonen mit Kriegern. Georg, Johannes der Krieger, Theodor Tiron, Theodor Stratilates, Dimitrios, Nestor, Nikita. die selbstbewusste und schöne heilige Männer darstellten. Das Frauenideal findet sich nach der Gottesmutter am häufigsten in der heiligen Katharina von Alexandrien. Ihre adelige Herkunft wird mit prunkvoller Kleidung und reichem Schmuck gekennzeichnet. Rom und Byzanz standen sich lange gegnerisch gegenüber. In der Kunst hatten sie aber immer gemeinsame Berührungspunkte. Die Kreuzfahrer und die Anwesenheit der Lateiner in Byzanz hatten Einflüsse auf die kulturelle Wiedergeburt in der Zeit der Paläologen. Die Ausbreitung der Malerei in Konstantinopel gab den Kunstströmungen Italiens neue Anregungen. Es wechselten auch Ikonen in den Westen. 1499 zum Beispiel die Gottesmutter Mater de Perpetua Succursu, die Mutter der immerwährenden Hilfe. Von Kreta nach Rom, wo sie heute noch in der Kirche San Alfonso de Liguri zu sehen ist. Man nennt sie in der Ostkirche Mutter des Leidens oder der Passion. Die Gottesmutter trägt das Jesuskind auf dem Arm, das nach hinten sieht, wo ihm ein Engel die Passionswerkzeuge zeigt. Der kleine Jesus ist darüber so erschrocken, eine Sandale fällt vor Schreck von seinem Fuß. Eine wichtige Rolle der Ost- und Westbeziehungen spielte die Stadt Bari, die lange unter der Herrschaft von Byzanz war. Als 1087 die Reliquien des heiligen Nikolaus von Myra dorthin gelangten, begannen die Serben einen besonderen Kontakt. Der serbische König Milutin schenkte Bari eine außergewöhnlich wertvolle Nikolaus-Ikone aus dem 14. Jahrhundert. Neben der eindrucksvollen Nikolaus-Darstellung findet sich auch das Stifterpaar auf der Ikone. Der kostbare Beschlag aus fein gehämmertem Silber wurde von sizilianischen Goldschmieden griechischer Herkunft gefertigt. Neben der häufigen Anwendung der Ikonen im privaten und öffentlichen Leben finden sie ihren Hauptsitz in der Liturgie. Sie wurden als tragbare Bilder gemalt, um sie bei den Prozessionen mitzutragen. Stadtgottesdienste, Stationsfeiern, mit Prozessionen zu einer anderen Kirche. Bereits seit dem 4. Jahrhundert kennt man im Osten den Einbau der Ikonostase. Altarraum und Kirchenschiff wird durch sie getrennt. Das Mysterium dadurch mehr betont. Im Westen liegt der Hauptakzent mehr auf der Ratio, im Osten beim Mysterium. Das Geheimnisvolle wird durch diese Trennwand besonders deutlich sichtbar herausgehoben. In der Ekphrase ist der Hagia Sophia 562 des byzantinischen Dichters Pavlos Silentiarios wird diese Steintrennwand bereits erwähnt. An sie wurden Ikonen gestellt, um mit ihnen den heiligen Ort der Kirche abzuschließen und den Gläubigen die Erhabenheit der heiligen Handlung bildlich vor Augen zu führen. Ab dem 13. Jahrhundert wird die Ikonostase aus Holz gefertigt, mit verzierten Pfeilern und Konstruktionen zur Befestigung von Ikonen. Im 18. und 19. Jahrhundert wurden die Ikonostasen so ausgeschmückt, dass ihre tragenden Elemente aus der prunkvollen Ornamentik, aus vergoldeten Blatt- und Figurenschnitzereien bestanden. Die riesigen Flächen erforderten eine große Zahl von Ikonen. So entstanden ganz bestimmte Regeln, welche Ikonen dort sein sollten und wie deren Anordnung sein muss. Die Königstüre in der Mitte schmückt die Verkündigung mit Maria auf dem einen Flügel und dem Erzengel Gabriel auf dem anderen. Rechts der Türe ist immer Christus, links die Gottesmutter. Der Kirchenpatron ist auf dem Athos immer rechts neben Christus, am Festland aber immer links neben der Gottesmutter. Darüber ist dann eine Reihe mit den 12 großen Festen des Jahreskreises. In einer weiteren Reihe darüber kann die Desis folgen, zu deren Seite die Erzengel und die Apostel. Die Spitze der Ikonostase ziert immer die Kreuzigung, meist mit Maria und Johannes. So konnten also leseunkundige Gläubige damit das Geschehen der Bibel und die Heilsgeschichte erlernen und während der Liturgie betend betrachten. Wir kennen im Westen das Pendant der Biblia Pauperum in den Fresken, der Bibel der Armen, die sich zu Hause keine Bücher leisten konnten. Ein zweiter Ort der Ikonenverehrung in der Kirche ist das sogenannte Proskynetarium, ein Pult im Kirchenschiff rechts vor der Ikonostase, und darauf legt man die Ikone des Tagesheiligen oder des Tagesfestes. Davor werfen sich die Gläubigen beim Hereinkommen in die Kirche nieder, oft bis zum Boden, als sogenannte Proskynesis, wie es einst am byzantinischen Kaiserhof üblich war. Zumindest berührt man bei der Verneigung mit der rechten Hand den Boden. Dann tritt man an die Ikone heran, küsst sie und legt kurz die Stirn auf die Ikone. Damit geht von der Kraft der Ikone etwas über in den Verstand des sie Verehrenden. Der Athos als Hort der Orthodoxie ist immer ein besonderer Ort der Ikonen gewesen. Die ältesten erhaltenen Ikonen stammen aber erst aus dem 12. Jahrhundert. Sie gelangten als Geschenke von byzantinischen Kaisern, Fürsten anderer Länder, Klöstern aus der orthodoxen Welt oder reicher Stifter dorthin. Man schätzt, dass sich heute weit mehr als 10.000 Ikonen auf dem Agion Oros befinden. Die bedeutendste Sammlung hat die Lavra. Die ältesten Ikonen dort sind Johannes Theologos aus dem 12. Jahrhundert, Athanasius Atonites, 13. Jahrhundert, oder die Gottesmutter Kukuselissa, auch 13. Jahrhundert. Im 14. Jahrhundert waren wohl alle Athos-Kirchen schon mit zahlreichen Ikonen ausgeschmückt. Eine eigene Ikonenmalschule lässt sich aber erst seit dem 17. Jahrhundert nachweisen. Vorher waren es eingeladene Ikonografen, wie zum Beispiel Manuel Panselinos, der das Protaton ausgemalt hat, oder Theophanes der Kreter. In der ganzen Welt sind die vielen wundertätigen Ikonen des Athos bekannt. Fast jede Abtei besitzt zum Beispiel die Oikonomissa der Lavra, die Porta Itissa von Iviron, die Tricherusa von Hilandar, die Streida von Stafford Nikita. Alle diese Ikonen stammen aus der paläologischen Zeit vom 13. bis 15. Jahrhundert. Die atonitischen Ikonographen hielten sich sehr streng an die bestehenden byzantinischen Überlieferungen. Es wurde das Malerhandbuch vom Athos entwickelt, in dem die von der Kirche verordneten Muster aller Themen und Heiligen dargestellt und beschrieben wurden. Es wurde von einer Malergeneration an die nächste weitergegeben bis heute, wenngleich immer wieder ergänzt durch neue, hinzugekommene Regeln. Durch die Gründung der atonitischen Ikonenmalschule kamen viele Maler vom Balkan auf den Athos. Und so wurde die Ikonographie dort wiederbelebt vom Athos aus, nachdem das kulturelle und künstlerische Leben unter der Türkenherrschaft auf dem Balkan erloschen war. Dies war vor allem für Bulgarien, das Kloster zu Grafu, für Serbien, Hilandar zu verdanken. Dort wurde von König Milutin Anfang des 14. Jahrhunderts das Katholikon errichtet und mit der prunkvollen Ikonostase geschmückt. Aus ihr sind nur die Ikonen der erweiterten Diözese von 1360 erhalten, die sich heute im Museum dort befinden. Neben Christus stehen fürbittend für uns die Gottesmutter, Johannes der Täufer, daneben die vier Evangelisten. Ich habe Ihnen ein paar Ikonenkarten von den erwähnten mitgebracht. Durch die Ikonen wird ein Stück vom Himmel, der Ewigkeit, zu uns heruntergeholt. Die Heiligen des Himmels, die uns in der Ewigkeit erwarten, kommen uns nahe. Und so ist die Ikone für uns Menschen wie ein Fenster in die Ewigkeit, wo es möglich ist, ein wenig davon zu erhaschen und Sehnsucht nach ihr zu bekommen. Ich danke Ihnen.
Ja, es besteht jetzt wie immer die Möglichkeit, noch Fragen zu stellen. Ja, wir machen es wie immer mit dem Mikrofon. Pater Jakobus wird herumgehen. Und Sie können sich vielleicht, oder von unten, wie Sie
ja,
wollen.
Ja, klar. Können Sie. Wir haben uns sehr schön die Bedeutung geschildert, die Ikonen für die Ostkirche haben.
Da haben Sie auch gerade auf Johannes Chrysostomus hingewiesen. Nun gibt es aber auch einen Teil der ehemaligen Ostkirchler, die mit Rom uniert sind. Und gerade für die hat die herrliche Liturgie von Johannes Chrysostomus eine zentrale Bedeutung. Also man kann sie nur als herrlich bezeichnen und bedauern, dass sie bei uns so wenig bekannt ist. Haben die auch einen besonderen Bezug oder zu den Ikonen und bedeuten, haben die Ikonen auch für diese unierten Ostkirchler eine besondere Bedeutung?
Ja, selbstverständlich. Es ist so, vielleicht darf ich das kirchengeschichtlich ganz kurz erwähnen, was das eigentlich ist, die Unierten. 1495 war eine sogenannte Union von Brest. Es gab Teile der Orthodoxen, die wieder unter Rom sich stellen wollten, dem Papst sich unterstellen wollten. Und die sind nach Rom gezogen und haben in dieser Union von Brest dann die Erlaubnis des Papstes bekommen, dass sie wieder zur römischen Kirche gehören, aber der Papst hat ihnen alles erlaubt beizubehalten. Auch zum Beispiel, sie mussten keinen Zölibat halten, deswegen sind die griechisch-katholischen Priester verheiratet. Sie durften die Liturgie des heiligen Johannes Chrysostomus zelebrieren. Sie durften die griechische oder kirchenslawische Sprache benutzen und sie haben selbstverständlich alle anderen Dinge der Ostkirche wie die Ikonostase und die hohe Ikonenverehrung. Und wenn Sie heute irgendwo in Deutschland, gibt es ja ganz, ganz viele unierte Kirchen, griechisch-katholisch oder ukrainisch-katholisch vor allen Dingen, da werden Sie alles finden wie in der orthodoxen Kirche. Und die Liturgie, also der Ablauf des Gottesdienstes, ist fast identisch. Man merkt es eigentlich nur bei den Litaneien, wo eben die Unierten natürlich für den Papst beten und für ihren Bischof. Und die Orthodoxen beten eben für den Patriarchen von Konstantinopel und alle anderen rechtgläubigen Patriarchen und Bischöfe.
Ja, ich danke Ihnen auch für Ihre so reichen Ausführungen. Wir haben hier im Auditorium gehört von der Ikonenforscherin Schwester Blandina, die zunächst in Turin war und jetzt in Manopello ist, und dass dieses Bild vom Antlitz Christi in Manopello praktisch ein typisches Bild ist, das man also später in Ausführungen in der Ikonenmalerei findet. Können Sie uns dazu noch etwas sagen?
Ja, also ich kenne Schwester Blandina natürlich auch noch als Trappistin von Maria Frieden damals, als sie noch in der Eifel war. Das Tuch von Manopello ist eigentlich vergleichbar mit dem Schweißtuch der Veronika. Es ist auch ein Acheiro Poetai, also nicht von Hand gemalt. Nicht Cheir ist die Hand und Poetai ist das Malen. Also nicht von Hand gemalt, weil es eben auch durch das Auflegen auf das Gesicht Jesu Christi zu diesem Abdruck gekommen ist. Und von diesem Bild aus sind dann auch wirklich sehr viele gemalt worden als Nachmalungen eben zum Urbild. Es ist wirklich lange verborgen gewesen. Man hatte das ja im Petersdom wegen der hohen Verehrung in einem Pfeiler aufbewahrt und nur zu bestimmten Zeiten, auch nur bestimmten Leuten gezeigt. Und das ist also Gott sei Dank der Öffentlichkeit nun wieder zugänglich geworden. Und gerade ja der verstorbene, jetzt selig gesprochene Papst ist das erste Mal dort gewesen. Und auch der jetzige Papst war schon, Benedikt war schon dort.
Ja, ich habe noch eine zweite Frage. Sie haben ja darauf hingewiesen, dass Moskau sich als das dritte Rom, und zwar sogar als das endgültige Rom, betrachtet. Und in diesen Anspruch sind ja auch die Sowjets damals eingetreten. Und im Bewusstsein, soweit mir das bekannt ist, jedenfalls der Russen, hat das ja auch eine große Rolle gespielt. Zwar nicht von den Kommunisten religiös herausgestellt, aber immerhin. Nun gibt es ja auch, gerade auch bei den Kommunisten, die Bilderverehrung, die Statuenverehrung, denken wir an Stalin, Lenin und so weiter, und die Standbilder, die man dann nach dem Zusammenbruch des Kommunisten zum Teil ja auch dann umgeschlagen hat, umgehauen hat und so weiter. Wie hat das mit den Ikonen und der Ikonentradition zu tun?
Ja, das können Sie natürlich überhaupt nicht vergleichen. Ich meine, das ist nichts typisch Östliches, das gab es ja im Westen auch, nicht, wenn Sie an die römischen Standbilder von den Kaisern denken, nicht, wenn Sie schon mal in Rom gewesen sind und am Campidoglio oben da den Marco Aurel gesehen haben oder so etwas. Das ist einfach mal immer wieder ein Bedürfnis der Menschen, sich zu verewigen in den Standbildern. Also diese Parallelen gibt es sicher nicht jetzt da zur Ikonografie. Rupert.
Ja, danke auch ganz herzlich für die Ausführungen zu den Bildern, zu den Türen, Fenstern in die Ewigkeit. Ich habe mal eine ganz praktische Frage, weil ich das nicht weiß, wie das so läuft, wenn man jetzt als Familie der Ostkirche, ja, so eine Ikone für die Familie haben möchte. Wie geht man da konkret vor? Ist es also so, dass man die in Auftrag gibt bei einem konkreten Ikonenschreiber, oder ich meine, man kann ja bei uns auch Ikonen zum Beispiel im Klosterladen kaufen, die dann aus Griechenland kommen, die also meistens gedruckte Ikonen oder aufgezogene Ikonen sind. Wie läuft das konkret ab? Ja, das würde mich einfach interessieren.
Ich habe das vorhin ganz kurz erwähnt, dass es in verschiedenen Ländern, wie speziell in Serbien zum Beispiel, einen Familienpatron gibt, einen Hauspatron. Und der geht auch über auf junge Leute. Jetzt wenn zum Beispiel Söhne des Hauses heiraten und sich dann ein Haus bauen, irgendwo anders, dann bekommen sie den gleichen Patron. Und da gibt man dann eine Ikone in Auftrag. Also man lässt solche Ikonen malen und man hat dann auch wieder seinen eigenen Patron. Wenn Sie einen Auftrag geben, einem Ikonografen eine Ikone zu malen, dann können Sie nicht nur den Heiligen wählen, den Sie da gerne haben möchten, sondern, das möchte ich an der Stelle jetzt erwähnen, es gibt auch sogenannte Randheilige. Vielleicht haben Sie das schon mal gesehen, wenn auf einer Ikone sind dann an der Seite manchmal nur einer oder rechts und links einer, oder es können drei sein und rechts zwei, also so viele, wie Sie das in Auftrag geben. Das sind meistens die Namenspatrone aus der Familie. Wenn jetzt ein junger Mann heiratet zum Beispiel, dann kann der sagen, ja, ich möchte also unseren Hauspatron, aber ich möchte auch die Namenspatrone meiner Eltern. Und die Frau sagt, ja, das kommt in unser Haus, also möchte ich auch die Namenspatrone meiner Eltern haben. Oder die Großeltern, ich habe meinen Großvater so verehrt, ich möchte, dass auch der Namenspatron meines Großvaters draufkommt. Und so sehen Sie also manchmal diese sogenannten Randheiligen, die auch beschriftet sind, man weiß das. Wenn man so eine Ikone in Auftrag gibt, dann ist also von vornherein natürlich Ihr Wunsch, welchen Heiligen Sie wollen. Natürlich ist es danach ein finanzielles Problem, natürlich, wie viel man investieren kann. Sie können nicht von der Größe her, sondern von der Häufigkeit der Personen, die drauf gemalt sind zum Beispiel, natürlich mit unterschiedlichen Preisen rechnen. Je feiner, es gibt ja die sogenannte Miniaturmalerei, wo Sie haben hinten zum Beispiel eine Entschlafung der Gottesmutter, wo wirklich mit Lupe, mit einem Pinselhaar zum Teil gearbeitet wird. Das sind so Borsten von Tieren, die, also so Wildsau nimmt man da meistens, die also wirklich ganz hart sind, und dann hat man eine einzige Borste und dann malen die unter der Lupe, um sowas Feines hinzubekommen, diese Miniaturmalereien. Dann natürlich auch die Goldauflage. Es gibt eben da große Unterschiede. Und wenn man etwas Besonderes investieren möchte, kann man eben auch noch das von mir erwähnte Oklat drüber machen lassen. Einen Silberbezug, der die ganze Ikone abdeckt, dass man eben von der Ikone selber nur noch die fleischlichen Teile sieht. Alles andere ist überdeckt damit. Ist damit die Frage beantwortet oder gibt es noch einen Aspekt?
Ja, ich wollte vielleicht, ich weiß nicht, ob das bekannt ist oder ob das so stimmt, ja, aber ich gehe mal davon aus, dass es so ist. Der Professor Schneider, ja, aus St. Georgen, Michael Schneider selbst, der Archimandrit, der ja auch dann die byzantinische Liturgie feiert, er hat mal in einer Vorlesung darüber berichtet, wie so ein Ikonenverkauf abläuft. Weiß nicht, ob du das dann bestätigen kannst. Er sagte mir, dass man Ikonen an sich nicht verkaufen kann. Das heißt, man kommt in dieses Geschäft oder in diesen Raum, und wo sich der Ikonograf befindet und man selber vielleicht den Auftrag gegeben hat, dann wird die Ikone dahingelegt. Er selbst geht hinaus, man legt dann den ausgemachten Betrag dorthin und verlässt dann den Raum wieder mit der Ikone. Dann kommt der Ikonograf zurück, nimmt sich das Geld und somit ist die Ikone bezahlt. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, wie er das erzählt hat, aber ich fand das sehr beeindruckend, so zu hören, wie das so abläuft. Es ist natürlich irgendwie interessant, ja.
Ja, also das stimmt schon. Man macht also wirklich einen Betrag aus und den gibt man vorher schon, bevor die Ikone fertig ist. Das Risiko trägt man, dass es dann vielleicht danach nicht so ausfällt, vielleicht, dass man ganz zufrieden ist, um eben dem zu umgehen, dass man sie nicht direkt eben kauft, wenn sie fertig ist dann. Ich habe Ihnen ein paar mitgebracht, die wären käuflich, wenn sich jemand interessiert. Es ist ein Bekannter von mir gestorben, sehr plötzlich, der eine große Sammlung hatte, besonders von Gottesmutter-Ikonen, und der zwei Kinder hatte, die überhaupt nichts damit anzufangen wissen. Und die haben angefangen, bei eBay die anzubieten. Und das hat mir so wehgetan, dass ich da gleich hingeflitzt bin nach München und habe gesagt, gebt mir die ganzen Ikonen. Ich möchte, dass die in gute Hände kommen und nicht da irgendwo da verlottert werden. Deswegen habe ich jetzt da die aufgekauft. Das sind hier einige. Wer sich wirklich dafür interessiert, heben Sie die Ikone hoch. Hinten habe ich einen Preis drauf geklebt auf den Sponki. Und da sind auch die Expertisen dabei. Ich habe einen sehr guten Fachmann in München, der sehr gute Expertisen macht und der wirklich sehr ausführlich die Ikone beschreibt. Also schauen Sie es in Ruhe an. Wenn Sie Interesse haben, können Sie sie gerne erwerben. Wenn Sie das Geld, wie ich vermute, dann nicht dabei haben, wäre das kein Problem. Ich denke, hier ist Vertrauen angesagt. Sie können mir da was unterschreiben und können das dann irgendwann überweisen. Also das ist nichts Problem. Wer den Geldbeutel dabei hat, der kann sich eine Ikonenkarte kaufen dann. Für 30 Cent, das sind einige, die vom Berg Athos sind, wie ich gesagt habe, und einige von meinen Ikonen aus meiner Sammlung habe ich auch zu Karten machen lassen, dass Sie auch heute Abend etwas mit nach Hause nehmen können. Und ich kriege das so günstig, ich will jetzt keine Konkurrenz zu eurem Laden hier machen, dann da kostet es bestimmt das Dreifache wahrscheinlich. Aber ich will nichts verdienen dran, sondern einfach nur weitergeben und vermitteln dann. Habe ich jetzt, Pater Robert, habe ich jetzt deine Frage richtig beantwortet? Ja, ist ausreichend.
Ja, ich habe noch eine Frage. Und zwar sagt man doch sonst in der Kunst, wenn eine Person in einem Bild den Betrachter des Bildes anschaut, sagt man, das hat Appellcharakter. Und in den Ikonenbildern geht ja der Blick nicht direkt zum Betrachter, sondern ist etwas zurückgenommen, etwas seitlich. Meine Frage ist die, ist das ein durchgehendes Prinzip? Findet sich das in allen Ikonen und verbindet man gedanklich etwas damit?
Also es gibt doch beides, muss ich sagen. Es gibt viele Ikonen, wo Sie wirklich wandern können und die Augen gehen mit. Sie fühlen sich also wirklich immer im Augenkontakt mit diesem Heiligen. Da kenne ich ganz, ganz viele. Auch bei Fresko-Ikonen am Athos. Vielleicht eine ganz kurze Geschichte, weil sie einfach schön ist. Auf dem Athos dürfen ja keine Frauen. Denn man nennt den Athos den Garten der Gottesmutter, und theologisch sagt man, keine Frau kommt der Gottesmutter gleich, also darf auch keine zweite Frau in Konkurrenz diese Insel betreten. Und es gab einmal eine byzantinische Kaiserin mit Namen Plakitia, die hat gesagt, ja, ich als Kaiserin, ich darf dahin, da kann mich keiner aufhalten, auf keinen Fall. Und dann soll sie mit dem Schiff dahin sein, ist gelandet bei einem Kloster, das ganz nah am Meer liegt, in Vatubediu, und sie ist dann darauf marschiert und die Mönche waren gerade in der Trabeza beim Mittagessen. Und sie kam dann zur Kirche und am Eingang der Kirche ist eine große Ikone, die wundertätig ist, der Gottesmutter. Und die guckte sie an und sagte auch sofort, Plakitia, weißt du denn nicht, wer die Herrin auf dem Athos ist? Und dann hat sie natürlich, der Anschiss, der hat geholfen, also sie ist dann sofort umgekehrt und ist dann runter zum Schiff und ist schnell weg, bis die Mönche gegessen hatten, war sie schon wieder weg. Es hat niemand gemerkt. Man hat das aber als Legende überliefert. Das nur ganz kurz als Geschichte dazu, aber es ist wirklich so, dass es viele Ikonen gibt, wo sie auch wirklich von den Augen her das Gefühl haben, sie haben Blickkontakt dazu. Also die Lebendigkeit des gegenwärtigen Heiligen nicht. Und das ist wirklich das Entscheidende. Es ist kein Kunstgegenstand, sondern ein Kultgegenstand. Es ist nicht die Malerei. Darum sind die auch entsetzt, wenn wir zum Beispiel eine Ikone nach der Schönheit oder nach dem Erhaltungszustand einschätzen. Es ist der Heilige, der drauf ist. Der kann Macken haben. Das ist völlig egal, wenn da schon was abgesplittert ist. Das ist völlig egal. Der Heilige ist wichtig und der ist gegenwärtig. Und das ist so, wie wenn Sie jetzt eingeladen sind zu einem Geburtstag oder zu einer Hochzeit und dann kommen Ihre Verwandten und dann begrüßen Sie die. Sie nehmen die in den Arm, Sie küssen die und freuen sich darüber. Genauso ist das, wenn der Byzantiner in die Kirche geht. Es ist die Gegenwart des Heiligen, der da auf diesem Pult liegt. Und deswegen freut man sich, dass der jetzt da ist. Und ich verneige mich vor ihm, weil er eben heilig ist. Er ist jetzt nicht nur mein Verwandter, sondern es ist ein Heiliger. Darum verneige ich mich, fall vielleicht auf die Knie und küsse ihn und berühre mit der Stirn die Ikone, dass eben wirklich auch was übergeht von mir durch den Mund auf die Ikone. Soll ja von mir etwas übergehen auf den Heiligen, meine Verehrung. Und umgekehrt genauso eben von der Heiligkeit der Ikone oder des Heiligen soll eben auch was in mein Hirnkastel kommen. Das ist der Sinn, warum man die Stirn auflegt. Ist das damit beantwortet?
Ja, Vater Bensel, ich habe auch noch eine Frage. Und zwar, vielleicht haben Sie ja hier uns in der Kirche die Ikone gesehen, rechts, die eins gemeinsam hat, zum Beispiel mit der Majesta von Duccio in Siena oder dem Retabel Verduner Altar, Kloster Neuburg. Die Finger sind proportional sehr lang gestreckt. Ist das ein Unvermögen der Zeit gewesen, Proportionen zu wahren, oder steckt da ein tieferer Sinn hinter?
Es steckt ein tieferer Sinn, wie ich vorhin schon gesagt habe, in meinem Vortrag, dass eben wirklich alles seine Bedeutung hat. Dass eben wirklich so, es gab einfach dann eine Zeit, wo so die Grazilität, dass einfach lange Finger waren irgendwie so ein Schönheitsideal, ist das gewesen. Nicht? Also jemand, der viel arbeitet, der hat kräftige, feste Finger und jemand, der eben, wie man sich den Heiligen vorstellt, der hat halt einfach grazilere Finger. Also es hat wirklich seine Bedeutung. Eins möchte ich noch erwähnen, weil das ist wirklich häufig, dass Sie das ja nicht missverstehen. Schauen Sie mal Hände von der Gottesmutter oder anderen Heiligen an, dann wird Ihnen auffallen, dass die immer so dicke Handrücken haben. So wie so Ödeme, wenn Sie das schon mal gesehen haben, bei Ihrer Großmutter irgendjemand, die da herzkrank ist und hat Wasser in den Händen, dann haben die doch so ganz dicke Handrücken, so Ödeme. Und sowas müssen Sie sich jetzt dabei vorstellen. Am Anfang habe ich immer gedacht, mein Gott, jetzt kann der so schön malen und kann keine Hände malen. Da malt er solche Ödeme da rein. Das ist ja merkwürdig. Aber es hat eine ganz andere Bedeutung, nämlich es ist die Gnadenfülle damit ausgedrückt. Weil die Gottesmutter, die eben ihre Hände jetzt auf der Ikone zeigt, die spendet ihnen die Gnaden. Mit ihren Händen gibt sie uns die Gnaden. Und die müssen ja irgendwo sein, die Gnaden. Und das stellt man sich eben so vor, dass die ganze Hand ist voll mit den Gnaden. Und drum wird das dargestellt, wie wenn die Wasser hätte. Also, dass Sie, wenn Sie mal auf so eine Ikone, Sie werden sicher Beispiele hinten auch finden, achten Sie drauf. Also, das muss sein. Das ist wirklich die hohe, tiefe Bedeutung der Gnadenfülle. Das ist nicht ein Unvermögen des Malers, dass der da keine Hände malen kann. Damit beantwortet? Ja?
Es gibt doch da einen Strafgefangenen, der sich dann Siluan nennt,
ja,
der ein Buch geschrieben hat, Gott hinter Gittern.
Ja,
gibt's den noch?
Ja, den habe ich mal kennengelernt. Er hatte einen sehr engen Kontakt mit einem Freund von mir, der abends bei den Trappisten ist, der hat ihn geistlich begleitet. Und man hat auch versucht, für ihn die Freiheit zu erlangen, was aber nicht gelungen ist. Er musste die ganze Zeit absitzen. Ganz kurz nur zur Erwähnung, er hat einen Geldtransporter überfallen. War also ein Mann, der einem Kaufhaus, wo halt das Geld abgeholt worden ist, an einem verkaufsoffenen Samstag oder was weiß ich was, hat er da überfallen. Und es ist auch eigentlich alles gut gegangen, bloß ist dann einer von diesen Geldtransportern hinter ihm hergelaufen und er hat ihm ins Bein geschossen. Und er wollte ihn nicht töten, er wollte ihn nur laufunfähig machen, dass er ihn nicht erwischt. Und der ist dann gestorben, er hat eine Embolie gekriegt und ist gestorben daran. Und jetzt hat er halt mit Mord, oder wie, ich käme jetzt juristisch nicht aus, auf jeden Fall, weil der starb, hat er eben die Höchststrafe bekommen. Und Gefängnispfarrer hat ihm zu Weihnachten ein Ikonenmalbuch geschenkt. Und dann hat er gesagt, was tue ich mit dem Quatsch? Und dann hat er es aber doch angeguckt, weil er Langeweile hatte. Und dann fing der wirklich an zu malen und hat über dem Malen den Glauben gefunden. Das war also wirklich beeindruckend. Und er ist begleitet worden dann eben von diesem Freund von mir, der Abt in echt ist, in Holland, Trappist. Und der hat ihn vermittelt an Trappistinnen in der Eifel. Und da hat er die Zusage bekommen, wenn er entlassen wird, kann er das Gästehaus bekommen, das kleine, und kann dort leben als Eremit. Und er kann malen und er kann von den Schwestern, kann in die Messe dort gehen, ins Chorgebet, wird versorgt mit Essen und Wäsche und so weiter. Es ist aber, er war dann bei einem Freigang, mal bei einem Vortrag von mir, dadurch habe ich ihn kennengelernt. Und er hat sich eben nach dem Siloan da benannt, der große Heilige aus dem Artuskloster Panteleimonos, und hat wirklich sehr, sehr schön gemalt. Einige Ikonen sind ja in diesem Buch dann abgebildet da drin. Er hat aber leider diesen Weg dann doch nicht genommen. Er ist dann freigekommen und niemand weiß, wo er ist. Also weder der Abt weiß es, noch die Schwestern wissen es. Also ich habe leider seine Spur nicht mehr gefunden. Also ich kann die Frage dann nicht beantworten. Aber das war echt toll, dieser Weg, nicht? Dass man da so im Gefängnis dann auf diese Idee, und er hat wunderschön gemalt. Also ich habe einige gesehen in der Schweiz, bei Schwestern habe ich mal Ikonen gesehen, also unheimlich schön, wenn man sie im Original sieht. Auch im Buch sind sie schön abgebildet. Also sowas gibt's auch.
Ja, dann habe ich noch eine abschließende Frage, wenn ich nochmal darf, praktisch um Fachmandat. Das griechisch-römische Theater, also nicht das Amphitheater, sondern das Theater des Schauspiels, kennt ja schon die Ikonostase. Mhm. Und zwar in der Form, dass der Hauptschauspieler durch das große Tor geht, also da, wo heute im Prinzip nur der orthodoxe Priester durchgehen darf, und die Schauspieler, die nicht so viel zu sagen hatten, gingen durch die Nebentore. Das war jetzt so römisch-griechisch. Mhm. Dann haben Sie, wenn ich das jetzt richtig behalten habe, gesagt, so um 500 rum findet man in den Kirchen die ersten Stein-Ikonostasen. Mhm. Und dann 13. Jahrhundert in Holz und dann 18. 19. Jahrhundert reichlich geschmückt. Mhm. Mhm. Ist da irgendwie ein Bezug zwischen oder ist es eine eigenständige Entwicklung gewesen von der römisch-griechischen Ikonostase zu der orthodoxen? Mhm.
Nein, also es ist wirklich ein Bezug dazu. Man hat die Wurzeln wirklich dort gefunden und weitergeführt. Der Sinn ist eben einfach wirklich eine Trennwand zu machen, dass das Mysterium mehr betont wird. Also bei uns ist einfach die Ratio, wie ich gesagt habe, also der Verstand, wir wollen alles mit unserem Kopf durchdringen, deswegen eben auch den Volksaltar, den man umgedreht hat, um eben wirklich dem Volk zu zeigen, wie das abläuft. Und der Orthodox ist eben ganz anders. Er sagt, das ist ein heiliges Theater, ein Theatrum Sacrum, wirklich ein Mysterium. Und das haben nur die Geweihten zu sehen und nicht die anderen Leute. Und der Aufbau der Ikonostase hat sich eben verändert. Am Artus, also zunächst in Stein, im Marmor. Am Artus gibt es noch einige Marmor-Ikonostasen, die so alt sind. Und dann natürlich später eben in Holz. Und eben nachdem natürlich prächtig geschnitzt und vergoldet. Und die Türen sind also drei Türen insgesamt. In der Mitte ist die Königstüre, wo ich gesagt habe, dass da die Verkündigung drauf ist. Da dürfen nur die Geweihten durchgehen. Also nur der Bischof, der Priester und der Diakon. Sonst niemand. Und man darf auch zwischen Altar und Türe nicht laufen, als Nichtgeweihter zum Beispiel. Und die anderen beiden Türen, das sind die Diakonentüren. Da sind ja meistens die Diakone dargestellt, Stephanus und Laurentius. Aber da dürfen dann die durchgehen, die Mönche zum Beispiel, die bei der Liturgie mitwirken, der Kirchenmönch, der für Sauberkeit und Ordnung zuständig ist, oder die Ministranten, oder wer halt wirklich berechtigt ist, auch noch dahinter zu gehen. Die müssen durch diese Seitentüren dann gehen und dürfen nur hinter dem Altar, aber nicht zwischen Altar und Königstür. Da darf man nicht durchlaufen. Das ist mir nämlich mal passiert und dann habe ich so einen Anschiss gekriegt, dass ich seitdem das weiß, dass man das nicht darf. Ja, Placidus, du darfst das Schlusswort sprechen.
Ja, dann vielen Dank für diesen aufschlussreichen Vortrag. Es war eine wirkliche Einführung. Meistens, ich setze mir voraus, haben von Ikonen erstmal wenig gewusst. Es war ein wirklich sehr guter Einstieg, um die Geschichte erst einmal kennenzulernen, auch die wichtigsten Regeln, das Verständnis hinter den Ikonen. Ich habe es schon angedeutet, eigentlich ja gemalte Schrift. Wir danken ganz herzlich. Ist jetzt noch Gelegenheit, die Ikonen hinten anzuschauen, vielleicht auch einige Postkarten zu erwerben. Und ja, vielleicht haben wir wirklich wenigstens eine kleine Brücke geschlagen zwischen Ost und West, um diesen Graben wirklich ein bisschen weniger tief zu machen. Vielen Dank und noch einen guten Nachhauseweg.